Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Was für eine Klatsche für den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine Partei AKP. Die haben sich das sicherlich anders vorgestellt mit der Neuwahl in Istanbul. Der Oppositionskandidat İmamoğlu gewinnt die Bürgermeisterwahl deutlich gegen den AKP-Mann Yildirim. Das war bereits am Sonntag. Wie geht jetzt die AKP mit dieser Niederlage um? Welches Signal geht von diesem Ergebnis dieser Neuwahl aus? Darüber sprechen wir mit Erkan Arıkan in Istanbul.
Dieses Ergebnis in Istanbul ist in der Tat, und ich mag auch diese Superlative eigentlich überhaupt nicht, aber ist wirklich historisch.
Das ist also ein Thema hier im Update-Podcast vom Montag. Johannes Döbbelt aus unserem Team kommt heute mit einem Berliner Plan um die Ecke. In unserer Hauptstadt geht es nämlich darum, die Qualität der Drogen zu verbessern, oder habe ich da was falsch verstanden?
Ja, nee, nicht die Qualität unbedingt, aber du kannst mit deinen illegalen Drogen, die du dir irgendwo besorgst, also sowas wie Ecstasy oder Koks zum Beispiel, kannst du vielleicht bald zu einer offiziellen Stelle gehen und die da checken lassen, ob die zum Beispiel zu hoch dosiert sind. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du das Zeug noch einnimmst oder lieber nicht.
Das gleich hier bei uns und als kleiner Service für alle, die die Hitze schwer ertragen können. Wir fragen diese Woche in besonders heißen Ländern nach, wie die Menschen dort mit den Temperaturen so umgehen im Alltag. Heute Singapur.
Die Luftfeuchtigkeit ist das, was eigentlich erschöpft. Du gehst raus aus der Haustür und schon steht dir der Schweiß auf der Stirn.
Das Update vom Montag, 24. Juni 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
So.
Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz.
Wir werden in dieser Stadt wahre Demokratie aufbauen. Wir werden in dieser Stadt Gerechtigkeit schaffen. Wir werden in dieser schönen Stadt, das verspreche ich euch, die Zukunft gestalten.
So feiert sich der neue Oberbürgermeister Istanbuls und er macht das nicht alleine, er macht das mit einer großen Crowd. Ekrem İmamoğlu heißt der Mann. Viele sprechen von einer historischen Wahl dort in Istanbul. Gestern hat sich also der CHP-Kandidat gegen den AKP-Kandidaten durchgesetzt. Das ist somit eine Bestätigung der Wahlniederlage von Ende März der AKP in Istanbul. Die Wahl musste ja wiederholt werden, wissen wir alle, nachdem Erdogans Partei Einspruch nach der Kommunalwahl eingelegt hatte. Und über das Ergebnis von gestern sprechen wir mit Erkan Arıkan, der ist Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle und ist gerade in der Stadt am Bosporus. Grüß dich, Erkan, hallo.
Ich grüße dich auch, Ralf, hallo.
Erkan, wie ist denn die Stimmung in Istanbul am Tag nach der Wahl?
Also ich sehe, ehrlich gesagt, in den Straßen von Istanbul fast nur lachende Gesichter. Es ist wie so eine Art Gänsehaut-Feeling, ehrlich gesagt. Die Menschen sind fröhlich, die Menschen sind, mir scheint, so ein bisschen erlöst, sind in einem glücklichen Zustand, teilweise auch in einem Trance-Zustand. Und selbst wenn ich im Bus fahre und man morgens eigentlich griesgrämige Menschen eigentlich beobachten würde, ist das jetzt ganz anders. Man sieht wirklich eine Glückseligkeit teilweise, die ich bis dato eigentlich in Istanbul sehr selten gesehen habe.
Hm. Deine Einschätzung, was bekommst du so mit, auch aus den Medien? Bleibt das Ergebnis jetzt so oder ist es möglich, dass das Wahlergebnis nochmal angefochten wird?
Ralf, ganz ehrlich, der Hohe Wahlrat hat natürlich immer noch eine Einspruchsfrist, die man einlegen kann, sollte man in irgendeiner Weise Ungereimtheiten bei den Wahlen oder bei der Wahl feststellen. Aber ganz ehrlich, wenn sogar Staatspräsident Erdogan gestern trotz inoffiziellem amtlichen Endergebnis Ekrem İmamoğlu per Twitter gratuliert, wenn sämtliche anderen Parteien, die mit der AKP, ich sag jetzt mal anbändeln, Ekrem İmamoğlu gratulieren, dann kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass jetzt hier in irgendeiner Weise nochmal einen Einspruch erleben, dass wir den erleben würden. Ich würde schon fast etwas salopp formuliert sagen, der Drops ist gelutscht. Hm. Ekrem İmamoğlu wird der neue Oberbürgermeister der Stadt Istanbul und er wird mit Sicherheit, wenn nicht in dieser Woche, spätestens in der kommenden Woche seine Ernennungsurkunde das zweite Mal dann wieder bekommen.
Aber es war ja eigentlich nur eine Kommunalwahl. Ich sehe hier gerade auch nochmal Bilder. Die BBC meldet das auch gerade nochmal. Es gab überall Eilmeldungen auf der ganzen Welt wegen einer Kommunalwahl, einer Oberbürgermeisterwahl in Istanbul. Warum ist dieser Fall von so großer Bedeutung?
Man muss wissen, Istanbul hat ungefähr 16 Millionen Einwohner. Und diese 16 Millionen Einwohner sind das Spiegelbild der gesamten Republik, der gesamten Türkei. Da kommen Menschen aus dem Osten, Westen, aus dem Süden, aus Ostanatolien und aus dem Norden. Und sie kommen in die Metropole Bosporus, nach Istanbul, um hier zu arbeiten, um hier zu leben, um ihre Existenz aufzubauen. Es heißt immer, wer Istanbul gewinnt, der gewinnt die Türkei. Oder wer Istanbul regiert, der regiert die Türkei. Und in der Tat ist es auch so, dieses Ergebnis in Istanbul ist in der Tat, und ich mag auch diese Superlative eigentlich überhaupt nicht, aber ist wirklich historisch. Nach 25 Jahren ist wieder ein CHP-Kandidat Bürgermeister dieser Stadt. Und es kann durchaus möglich sein, dass jetzt eine ganz andere Stimmung auch durch die gesamte Türkei wehen kann. Und deswegen ist die Wahl hier in Istanbul von dermaßen großer Bedeutung gewesen.
Und was ist da die Signalwirkung, die jetzt von Istanbul ausgeht, nach dem Motto, Erdogan ist nicht überall Alleinherrscher oder was?
In der Tat, das heißt wirklich, dass Erdogan etwas geschwächt ist. Ich sage bewusst etwas, denn eine Wahlniederlage wird einen Recep Tayyip Erdogan auf keinen Fall zunichte machen oder so dermaßen von der Bildfläche verschwinden lassen. Er ist geschwächt, das ist offensichtlich, aber er ist immer noch präsent und er ist immer noch der Präsident der Republik Türkei. Und das ist, so wie es aussieht, immer noch, wird er das die nächsten 4 Jahre sein. Aber es bedeutet, dass Erdogan jetzt besonders außenpolitisch sowieso ständig auf so einem Drahtseilakt eigentlich hergeht, aber innenpolitisch bedeutet das auch, dass er viele Fronten hat, mit denen er jetzt zu kämpfen hat. Denn er hat jetzt eine sehr starke CHP und es kann gutaus möglich sein, dass Erdogan in Zukunft mehr politische, innenpolitische Kompromisse eingehen muss, als ihm lieb ist. Denn früher hat Erdogan allein regiert, jetzt kann es gutaus möglich sein, dass er in Zukunft, wie gesagt, auch mit anderen Parteien auch ins Gespräch kommen muss.
Live aus Istanbul, Erkan Arıkan, der Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle, über das Ergebnis der erneuten Oberbürgermeisterwahl in Istanbul. Es gab Ende März schon mal eine, musste wiederholt werden und der CHP-Kandidat hat gewonnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Von der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, da gab es gestern klare Worte. Sie hat sich dagegen ausgesprochen, dass ihre Partei, die CDU, in irgendeiner Form mit der AfD zusammenarbeitet. Heute sind da noch ein paar weitere prominente Unionspolitiker nachgezogen. Also es heißt weiterhin, die CDU macht nichts mit der AfD. Allerdings in Penzlin, das ist eine 4000 Einwohnerstadt in Mecklenburg-Vorpommern, da haben ihre Parteifreunde eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht so rigoros ausgeschlossen. Im Gegenteil, sie machen sogar gemeinsame Sache im Stadtparlament. Stefan Dudmann vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Was ist da genau los in Penzlin?
Na, da gab es am vergangenen Dienstag die konstituierende Sitzung nach der Kommunalwahl. Die lief ja Ende Mai. Und da haben sich jetzt die Stadtvertreter das erste Mal zusammengefunden und CDU und AfD, also 3 Christdemokraten und 1 AfD-Mann, die haben eine sogenannte Zählgemeinschaft gegründet. Die haben sich zusammen, ja, geschlossen, kann man sagen, um dann nachher in den Ausschussbesetzungen bei der Frage, wer geht in welche Ausschüsse, um da mehr Gewicht zu bekommen. Das heißt auch, dass der AfD-Mann, der sonst ja einfach nur im Stadtparlament gesessen hätte, dadurch die Möglichkeit bekommen hat, in 2 Ausschüsse zu kommen. Aber auch für die CDU gab das dann mehr Gewicht und die konnten mehr Ausschussplätze besetzen. Das war der Hintergrund und man muss sagen, die ganze Aufregung, über die wir jetzt ja auch debattieren, die ist dadurch entstanden, dass auf der Internetseite der Stadt Penzlin, dass da von der Fraktion CDU-AfD die Rede war. Und das ist heute Morgen dann, nachdem diese ganze öffentliche Debatte in Fahrt gekommen ist, geändert worden. Also da ist jetzt nicht mehr von Fraktion die Rede. Da wird Reinhard Gleisberg, das ist der AfD-Mann, wieder ganz normal als fraktionslos geführt und die 3 anderen Christdemokraten sind die CDU-Fraktion.
Aber du hast ja gerade dieses Wort Zählgemeinschaft benutzt. Was heißt das denn genau? Ist das nicht sowas wie eine Fraktion?
Nein, kann man nicht sagen. Zählgemeinschaft, das ist in dem Fall was Einmaliges. Also die haben sich zusammengefunden, um eben dieses größere Gewicht bei der Ausschussbesetzung zu bekommen. Man muss jetzt natürlich abwarten, ob das jetzt tatsächlich eine einmalige Sache ist. Aber es ist formal eben keine Fraktion. Da muss es, da gibt es eine Fraktionssatzung etc. Da werden die 4 dann, also inklusive AfD-Mann, werden dann zusammen. Aber das ist in dem Fall in Penzlin nicht so.
Konnte die CDU nicht damit rechnen, dass das für Wirbel sorgen wird?
Ja, auf jeden Fall. Denn es gab ja auch schon im Vorfeld klar die Ansage, auch hier im CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, keine gemeinsame Sache mit der AfD, keine Zusammenarbeit. Es gibt keine Schnittmenge mit der AfD. Das ist auch heute wieder gesagt worden, auch jetzt ganz unabhängig von der Aussage der CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern ja schon und heute auch in Berlin wieder. das ist hier ganz klar, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, obwohl die CDU hier in Mecklenburg-Vorpommern ja bei der Kommunalwahl massiv Federn gelassen hat. Also sie hat hier deutlich verloren, ist aber immer noch stärkste politische, kommunalpolitische Kraft.
Weißt du denn, wie man das Ganze in Berlin sieht momentan?
Also es gibt wohl noch keine Reaktion aus Berlin, aber wir können uns klar denken, dass das alles andere als positiv empfunden wird. Auch gerade nach dem, was Annegret Kramp-Karrenbauer da gestern noch gesagt hat und heute ja auch wiederholt hat, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Da ist so Penzlin, diese kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, so ein, ich will nicht sagen Schlag ins Kontor, aber das passt halt überhaupt nicht ins Bild, wenn man da eine Zielgemeinschaft mit der AfD eingeht. Hier in Mecklenburg-Vorpommern im Landesverband, da hat es die Partei auch, kann man sagen, kalt erwischt. Der CDU-Landesgeneralsekretär Wolfgang Waldmüller ist das, der hat mir gesagt, also wenn man uns im Vorfeld gefragt hätte, dann hätten wir klar davon abgeraten, wir machen keine gemeinsame Sache mit der AfD, auch nicht mit so einer Zielgemeinschaft. Er meint aber auch, dass das ist wohl eine einmalige Sache jetzt in Penzlin, ein Ausrutscher eben, das wird nicht vorkommen. Aber man muss auch sagen, hier in der CDU in Mecklenburg-Vorpommern wird doch schon heiß diskutiert, wie umgehen mit der AfD. Da gibt es den stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden Sascha Ott ist das, der ist auch Chef des konservativen Kreises hier in Mecklenburg-Vorpommern. Der sagt schon, in einzelnen Fragen, in einzelnen Sachfragen, da kann es durchaus eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, gerade auf Kommunalebene.
Und so wird es dann auch in Zukunft aussehen. Es ist also sowas wie Mehrheitsbeschaffung bei bestimmten Themen.
Das kann gut sein, denn die CDU muss sich ja Gedanken machen und macht sich auch Gedanken, wie kann sie Mehrheiten organisieren, gerade auf kommunaler Ebene. Denn wenn es da ein, ich will nicht sagen Block, aber wenn es da eine geschlossene Front der anderen Parteien, also SPD, Grüne, Linke gibt, dann hat die CDU möglicherweise das Nachsehen und dann überlegt sie, können wir eventuell doch mit der AfD, die ja gerade im Osten des Landes sehr stark geworden ist, können wir da doch mit der AfD zusammengehen, um Mehrheiten zu organisieren? Also da wird es, das ist so meine Einschätzung, in den nächsten Wochen, Monaten viel Debatten geben. Und da werden wir sicherlich auch erleben, dass jetzt diese Ansage aus Berlin, keine Zusammenarbeit, dass das möglicherweise dann doch ein bisschen gekippt wird.
Stefan Luthmann vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern über die halbe Zusammenarbeit in einer Zählgemeinschaft zwischen CDU und einem AfD-Mann in Penzlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der US-Bundesstaat Oregon hat eine relativ hohe Kriminalitätsrate, vor allem in der Stadt Portland. Die Polizei ist normalerweise mit den typischen Verbrechen dort beschäftigt. Gewalt, Diebstahl, Morde, Vergewaltigung. Ganz normales US-Police-Business sozusagen. Im Moment hat die Polizei in Oregons Hauptstadt Salem aber einen eher ungewöhnlichen Auftrag. Sie sucht nämlich nach Politikern, nach 11 Senatoren der Republikanischen Partei. Unser Korrespondent in den USA ist Philipp May. Philipp, warum werden die Leute gesucht? Was haben die verbrochen?
Ja, ich würde sagen, klarer Fall von Arbeitsverweigerung. Dazu muss man wissen, Oregon ist ein Westküstenstaat und die Westküste ist genauso wie die Ostküste ziemlich klar in demokratischer Hand. Also in diesem Fall sind diese gesuchten Republikaner Oppositionspolitiker. Und das Problem, damit der Senat Gesetze erlassen kann, muss eine Mindestzahl von Senatoren zur Abstimmung anwesend sein. Und weil diese 11 Republikaner untergetaucht sind, ist eben genau das passiert. Es kann nicht mehr abgestimmt werden. Und dementsprechend können die Demokraten trotz ihrer Mehrheit, die sie ja haben, ein für sie sehr wichtiges Gesetz nicht durchbringen. Und so steht die Politik still.
Was ist das für eine Abstimmung gewesen, die die Republikaner verhindern wollen?
Es geht um schärfere Klimaauflagen, auch nicht nur hier in Deutschland, auch in Amerika. Großes Thema, sprich es geht um eine signifikante Verringerung der CO2-Emissionen, die durchgebracht werden soll. Die USA sind ja im Klimaschutz seit Trump im Prinzip zweigeteilt. Seine, Trumps US-Regierung, haben wir alle mitgekriegt, ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und hat im Prinzip mehr und mehr nach und nach alle Klimaauflagen kassiert. Die wichtigste, Obamas Clean Power Plan, erst letzte Woche. Naja, aber dafür machen jetzt auf der anderen Seite die demokratischen Staaten eigene Klimavorschriften und das wollen die Republikaner eben mit dieser Aktion verhindern. Sie sagen, das würde die Menschen auf dem Land, wo ihre Wähler sitzen, eben übermäßig treffen. Stichwort Benzinpreise. Also wirklich ganz ähnlich im Prinzip wie in Deutschland zumindest, was die Argumente angeht.
In den USA kennt man das ja auch aus dem Kongress, dass irgendwie mit so Stunden oder tagelangen Filibuster-Reden, Abstimmungen verzögert und verzögert werden. Was können denn diese untergetauchten Senatoren in Oregon mit ihrer Aktion erreichen? Auch nur eine Verzögerung und nächste Woche wird dann trotzdem abgestimmt?
Ja, also verzögern können sie es auf jeden Fall und sie können es sogar relativ massiv verzögern, denn eigentlich endet die Gesetzgebungsperiode Ende dieser Woche. Also am 30. Juni ist eigentlich Schluss, wobei die Gouverneurin, auch Demokratin Kate Brown, angekündigt hat, gegebenenfalls extra anzusetzen. Die Senatoren, die also die republikanischen Senatoren, die sagen, was sie erreichen, erreichen wollen, ist, dass eben alle Wähler berücksichtigt werden bei der Entscheidung. Aber insgesamt, du hast den Filibuster angesprochen, sagt das natürlich einiges über die immer größere Spaltung in der amerikanischen Politik aus, wenn zu solchen Mitteln gegriffen wird. Viele halten das mittlerweile tatsächlich auch schon für demokratiegefährdend. Wissenschaftler, dieses nicht mehr Anerkennen von politischen Mehrheiten, weil man den politischen Gegner eben selbst nicht mehr anerkennt. Die Filibuster im Kongress, du hast es gesagt, das wurde früher, als Demokraten und Republikaner sich noch nicht unversöhnlich gegenüberstanden und es eigentlich gewohnt waren, wie es sich ja in einer Demokratie normalerweise gehört, Kompromisse auszuhandeln, wirklich äußerst spärlich eingesetzt. Mittlerweile seit den 90er Jahren, seit Bill Clinton kommt das immer häufiger vor und es ist jetzt Stand 2019 schon fast der Normalzustand geworden. Und wenn die Menschen dann am Ende das Gefühl haben, Politiker kriegen nichts geregelt, dann hat auf einmal so jemand Erfolg, wenn er einfach nur ruft, drain the swamp, trocknet den Sumpf aus in Washington, selbst wenn dieser Politiker dann eventuell noch mehr spaltet. Ich weiß auch nicht, an wen ich da jetzt gerade denke.
Aber was passiert jetzt nochmal von Trump zurück nach Oregon? Mhm. Was passiert da jetzt? Also die können ja jetzt nicht einfach tagelang untertauchen, sich im Hotel verstecken, nicht mehr rauskommen, oder?
Mhm. Na, witzigerweise machen sie zurzeit genau das, trotz einer Strafandrohung von $500 pro Tag, obwohl die Gouverneurin die Polizei jetzt ja auch autorisiert hat, du hast es gesagt in deiner Anmoderation, die Senatoren aufzuspüren, nach denen zu fahnden. Einer der untergetauchten Senatoren, der hat übrigens einer lokalen Fernsehstation ein Interview gegeben und hat gesagt, die Polizei, die soll am besten Männer schicken, die keine Familie hätten und die schwer bewaffnet sind. Also das klingt so, als wollten sie noch nicht so schnell aufgeben, als hätten sie noch was vor. Das ist da tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Wilder Westen.
Unser USA-Korrespondent Philipp May live aus Washington über untergetauchte Senatoren in Oregon, die sich einer Abstimmung entziehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die meisten, die ballern sich ja dann doch eher nur den Alkohol rein auf der Party. Aber viele ziehen sich auch was durch die Nase oder sie nehmen Pillen. Kokain, LSD, MDMA, Amphetamin, Ketamin zum Beispiel. Nach einer nicht repräsentativen Studie der Berliner Charité von 2018 nehmen etwa die Hälfte der Clubgänger in Berlin solche illegalen, harten Drogen. Nur was in der kleinen Pille jetzt wirklich genau drin ist und in welcher Dosierung, davon haben die Konsumenten oft nicht so richtig Ahnung. In der Schweiz oder auch in Österreich gibt es deshalb schon länger Angebote zum sogenannten Drug-Checking, also so ein Labor, wo man mit seinen Drogen hingehen kann und die überprüfen lassen kann. Und in Deutschland gibt es sowas bislang nicht. Der Berliner Senat will das Ganze aber bald einführen. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat das Thema für uns recherchiert. Was ist denn da in Berlin genau geplant?
Na, geplant ist, dass es an bestimmten Beratungsstellen in Berlin dann so 3 Sprechstunden pro Woche geben soll. Da kannst du dann eben hingehen, deine Drogen mitbringen und vor Ort testen lassen. Geht aber nur, wenn du parallel auch an einem Beratungsgespräch teilnimmst. Also du wirst dann zum Beispiel beraten über die Risiken von illegalen Drogen, wie zum Beispiel Kokain oder Ecstasy. Und nach ungefähr 4 Tagen soll dann das Laborergebnis vorliegen und damit sollst du dann als Konsument eben selber entscheiden können, ob du die Drogen wirklich nehmen willst oder ob du es dann doch lieber lässt.
Also du bekommst die Drogen dann auch wieder mit und kannst sie dann tatsächlich nehmen. Und ab wann soll es diese Beratungsstellen dann wirklich geben?
Der Starttermin steht noch nicht fest. Das liegt auch an dem größten Problem, das es für das Projekt gerade noch gibt. Es ist nämlich noch gar nicht so ganz klar, ob sich die Mitarbeiter, die dann die Drogen ja vor Ort testen würden, ob die sich nicht strafbar machen, wenn sie das denn tun. Mhm. Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hat so ein Rechtsgutachten dazu erstellen lassen und das kommt laut der Senatsverwaltung jetzt zu dem Schluss, dass das Ganze legal sei. Auch die Senatsverwaltung für Inneres und für Justiz haben laut einer Sprecherin schon ihr Okay dazu gegeben. Also damit wären dann auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Berlin soweit einverstanden mit dem Konzept. Ist aber alles noch ein bisschen im Konjunktiv.
In anderen Ländern, in Österreich oder auch in der Schweiz zum Beispiel, gibt es schon länger so ein Drug-Checking. Wie läuft das da ab?
Im Prinzip ganz ähnlich, wie das auch in Berlin geplant ist. Also auch in Zürich oder in Wien kannst du eben zu so einer Beratungsstelle gehen und deine Drogen mitbringen. Im Labor werden dann die Pillen zum Beispiel analysiert und am Ende kommt dann unter anderem auch raus, wie hoch die Dosierung ist in der Pille. Also zum Beispiel, wie viel MDMA in so einer Ecstasy-Tablette steckt. Und das Drogeninformationszentrum Zürich, so heißt das das, gibt dann auch auf seiner Webseite öffentliche Warnungen heraus für bestimmte Drogen, die da eben vorher analysiert wurden.
Und wovor wird da zum Beispiel dann gewarnt?
Das größte Problem sind meist jetzt gar nicht so gefährliche Streckmittel oder so, das kommt eher selten vor, sondern eher zu hoch dosierte Pillen, das ist das Hauptproblem. Also allein in den letzten 10 Tagen, habe ich jetzt nochmal geschaut, gab es 11 verschiedene Warnungen vor zu hoch dosierten Ecstasy-Tabletten. Auf der Webseite kann man sich dann auch anschauen, wie die Pillen jeweils aussehen, sind da abfotografiert und auch wie hoch die untersuchte Dosis war. Da war dann jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Tablette dabei mit 240 Milligramm MDMA, also diesem Wirkstoff. Das ist schon sehr, sehr hoch. Selbst für einen Mann, der ja so 100 Kilo wiegt, gilt ein deutlich niedrigerer Richtwert, nämlich von maximal 150 Milligramm, da waren aber 240 drin. Wenn du dann trotzdem sowas Hochdosiertes schluckst, kann das zum Beispiel zu Nebenwirkungen wie Nervenzucken, Krampfanfällen, Schlafstörungen oder auch zu Depressionen führen.
Was für Leute kommen denn da so hin, um ihre Drogen testen zu lassen?
Die meisten sind zwischen 23 und 33 Jahren alt, mehr Männer als Frauen insgesamt, ungefähr so drei Viertel Männer, ein Viertel Frauen. Und Anja Lischer, eine der Mitarbeiterinnen da im Drogeninformationszentrum in Zürich, hat uns vor einiger Zeit auch noch das hier dazu erzählt, wer da so hinkommt.
Ganz normale Leute wie du und ich, die haben einen Job, meistens haben sie eine Ausbildung und sind sozial sehr gut integriert.
Ja, und die Drogen, die die Leute am öftesten mitbringen und untersuchen lassen, das sind Kokain, Amphetamin und Ecstasy, beziehungsweise dann dessen Wirkstoff MDMA.
Jetzt könnte man natürlich sagen, durch solche Angebote wird der Konsum von illegalen Drogen noch befördert oder sogar unterstützt.
Ja, das ist auch der Hauptkritikpunkt, mit dem sich diese Drug-Checking-Angebote auseinandersetzen müssen. Also die FDP im Berliner Senat kritisiert zum Beispiel das geplante Projekt in Berlin so. Sie nennt es sein Förderprogramm für kriminelle Clans und deren Dealer. Außerdem ist natürlich auch die Vorstellung irgendwie seltsam, dass man illegale Drogen dann möglicherweise bald legal bei einer offiziellen Stelle in Berlin testen lassen kann. Der Chef der Drug-Checking-Stelle in Wien, Karl Kutzipa heißt der, der sagt, wir verharmlosen die Drogen nicht, sondern wir wollen einfach nur, dass die Leute besser informiert sind.
Wir halten uns explizit sehr, sehr neutral auf einer wissenschaftlichen Basis und versuchen anhand auf dieser Basis eben Leuten Informationen zu unterschiedlichen Substanzen zur Verfügung zu stellen, um den Leuten zu ermöglichen, für sie selber bessere Entscheidungen zu treffen.
Auch in Berlin sollte es bald einen Drug-Checking-Dienst geben. Da kann man seine illegalen Drogen hinbringen, analysieren lassen. In anderen Ländern, Österreich oder der Schweiz, gibt es sowas schon.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das klingt jetzt ein wenig hart, aber im Prinzip ist es so. Zuerst sind Terroristen zum Teil gekommen, die sich als Flüchtlinge ausgegeben haben. Und jetzt geben sich Flüchtlinge bei uns als Terroristen aus, obwohl sie keine sind. Ein 21 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan steht in Düsseldorf vor Gericht. Das ist die Geschichte. Er selbst hatte sich den Behörden gestellt, behauptet, im Juli 2014 an einem Anschlag der Taliban mit 11 toten Soldaten beteiligt gewesen zu sein. Und der Prozess endet mit einem Freispruch, denn der Mann hat sein Geständnis im Verfahren dann plötzlich widerrufen. Warum? Er hatte die Geschichte nur erfunden, um nicht nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, das klingt nach einer ziemlich kruden Geschichte. Was ist da passiert?
Wie sich dann im Prozess herausgestellt hat, stimmt die letzte Version des afghanischen Flüchtlings tatsächlich. Er war weder Mitglied der radikal-islamischen Taliban noch an einem Anschlag beteiligt. Das konnte ihm auch die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen.
Aber warum das Ganze? Also der Mann geht lieber in ein deutsches Gefängnis als zurück nach Afghanistan.
Der Afghane sagt, ja, er habe den Tipp quasi von Leuten aus seinem Umfeld bekommen. Wenn Flüchtlingen in ihrem Heimatland Folter oder die Todesstrafe drohen, etwa wie in diesem Fall, weil sie mutmaßlich einen Terroranschlag verübt haben, dürfen sie dorthin nicht abgeschoben werden. Und der junge Mann ist nicht der Einzige, der sich so eine krasse Geschichte ausdenkt, nur um nicht wieder in die Heimat zu kommen.
Das heißt?
Die ganze Sache ist jetzt bekannt geworden, weil die Justiz in NRW sich über diese Falschaussagen von einigen Männern aus Afghanistan beklagt hat. Laut der zuständigen Zentralstelle für Terrorismusbekämpfung hat es letztes Jahr 70 solcher Fälle in NRW gegeben.
Und in jedem dieser Fälle musste die Justiz dann erstmal ermitteln?
Ja, ich habe heute mal mit dem Oberstaatsanwalt dieser Zentralstelle gesprochen und der hat erstmal betont, gemessen an den Asylbewerberzahlen sind diese 70 Fälle natürlich wenig. Aber sie bitten Personal in der Justiz. Und er sagt, ja, es muss erstmal ermittelt und Anklage erhoben werden bei so einem schweren Vorwurf wie Terrorismus. Selbst wenn es im Zuge der Ermittlungen zum Beispiel schon Widersprüche in den Aussagen der Beschuldigten gibt.
Aber die Verzweiflung der Betroffenen muss ja echt groß sein. Also die Sorge vor einer Abschiebung, um auf solche Ideen zu kommen.
Ja, seit gut 2,5 Jahren gibt es ja wieder regelmäßig Abschiebeflüge nach Afghanistan, obwohl sich die Sicherheitslage in dem Land von Jahr zu Jahr verschlechtert. Allein 2018 wurden dort laut UNO mehr als 3.800 Zivilisten durch Anschläge getötet. Deutschland hatte die Abschiebungen nur im Jahr 2016, mal für 3 Monate ausgesetzt, nachdem bei einem großen Anschlag in Kabul auch die deutsche Botschaft fast zerstört wurde. Inzwischen sind wieder fast 560 Männer zurück nach Afghanistan gebracht worden in 24 Flügen.
Und wie begründet die deutsche Regierung das?
Die sagt eben, die Sicherheitslage ist volatil, also unbeständig, aber von Region zu Region unterschiedlich. In einigen Provinzen sei es, Zitat, vergleichsweise stabil. Der Meinung sind Organisationen wie Pro Asyl natürlich nicht und protestieren regelmäßig gegen die Abschiebeflüge.
Aber das ändert natürlich nichts an der Abschiebepraxis.
Nee, im Gegenteil. Bisher wurden ausschließlich Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben. Zuletzt gab es aus der Union und aus dem Bundesinnenministerium aber die Forderung, dass auch andere afghanische Asylsuchende, die hier nur geduldet werden, in ihre Heimat zurück müssen. Die SPD-geführten Bundesländer sind bisher dagegen, eben wegen der schlechten Sicherheitslage. Erst vor kurzem sind aber auch ein paar neue Migrationsgesetze im Bundestag beschlossen worden. Die sehen nochmal strengere Regeln für Asylsuchende generell vor, obwohl die Zahl der Asylanträge in Deutschland insgesamt ohnehin schon gesunken ist um 17% im Vergleich zu 2017.
Vereinzelte Asylbewerber aus Afghanistan kommen aus Angst vor einer Abschiebung auf die Idee, sich selbst als Terroristen anzuzeigen, sagt die Justiz in Nordrhein-Westfalen. Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion war das mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova Update.
Auch wenn viele jammern dieser Tage, wir freuen uns auf die Hitze diese Woche. Endlich mal das Wetter bei uns in Deutschland, wofür andere viel, viel Geld zahlen, um es im Süden im Urlaub zu erleben. Heute waren es schon über 30 Grad, am Mittwoch könnte sogar eine 4 vorne stehen, also richtig, richtig heiß. Als kleiner Service für uns, von uns, für euch, für die, die es vielleicht gar nicht aushalten mit diesen heißen Temperaturen. Wir fragen in Ländern nach, in denen es ständig so heiß ist, wie die Menschen mit solchen Temperaturen umgehen. Und unser Korrespondent in Singapur ist Holger Senzel. Holger, bei euch kommt zur Hitze natürlich auch noch die Luftfeuchtigkeit dazu in Singapur. Was macht man denn da so im Alltag, wenn es so heiß ist?
Drinnen bleiben, ganz einfach. Also die Luftfeuchtigkeit ist das, was eigentlich erschöpft. Du gehst raus aus der Haustür und schon steht dir der Schweiß auf der Stirn. Meine Frau zum Beispiel sagt, ihre BH-Bügel rosten, Bücher vergammeln, ein Ledersofa, was wir mitgebracht haben, ist verschimmelt. Ja. Die Feuchtigkeit sitzt allem, auch den Menschen hier, dem Holz, allem schon sehr, sehr zu. Und deshalb bleiben die Singapur am liebsten drin. Also Klimaanlage auf volle Pulle, die macht ja auch ein bisschen trocken. Und möglichst drin bleiben und nicht rausgehen, wenn es so heiß ist.
Ich war ja auch schon mal in Singapur und kann mich erinnern, dass ich versucht habe, immer ganz nah an den Häusern zu laufen, um so ein bisschen Schatten abzubekommen, weil der Boden aber auch so heiß war, dass das durch meine Chucks durchgegangen ist, die Hitze, und meine Füße richtig heiß waren. Also die Temperaturen spielen natürlich auch eine große Rolle.
Ja, aber ich glaube, die Temperaturen sind im Vergleich zu Deutschland gar nicht so toll. Wir haben hier im Schnitt 33 Grad und zwar von Januar bis Dezember durchgehend. Das Wetter ändert sich nicht viel. Die Luftfeuchtigkeit ist mal höher, mal niedriger, zum Teil bis zu 95%. Das sieht man dann, wie so an den Glasfassaden der Hochhäuser das Schwitzwasser runterläuft. Also so feucht ist das. Und an den Häusern vorbeilaufen ist an sich ein guter Tipp, vor allem wenn es Kaufhäuser sind, denn die blasen mit ihren Klimaanlagen da so eine Kälte raus, dass sogar im Umkreis von mehreren, ich will nicht sagen 100 Metern, aber 20, 30 Meter noch es kühl ist. Also sehr energieeffizient ist das sicherlich nicht.
Ja, die Klimaanlagen, Singapur ist ja ein reiches Land, kann sich diese Klimaanlagen fast überall leisten. Aber was machen denn die Leute, die nicht so viel Geld haben? Sind denn die Häuser irgendwie besonders hitzegedämmt oder so?
Also Klimaanlage ist im Prinzip Standard, so wie es bei euch in Europa Heizung gibt in den Häusern. Bei euch wird geheizt, hier wird gekühlt. Und das ist auch genauso ein Thema wie in Deutschland, wo Ehepaare dann streiten, wie hoch sie die Heizung stellen. Hier ist halt die Frage, wie weit kühlt man runter. Lena und ich streiten uns auch immer darüber. Ich bin immer dafür, schön kalt zu haben, weil ich mich gerne in der Decke kuschle, was natürlich auch schon ein bisschen absurd ist. Ich gebe das zu. Die alten Häuser, die so vor dem... Bevor es Klimaanlagen gab, diese alten Kolonialhäuser, die sind ganz toll. Die sind so gebaut, dass sie auch kühl sind ohne Klimaanlage. Die haben so einen Innenhof, wo dann der Regen reinfällt und da weht ständig so ein Wind. Also die konnten das damals so zu bauen, dass man keine Klimaanlagen brauchte. Man hatte natürlich auch noch keine. Ansonsten muss man wirklich sagen, ein Schal mitnehmen lohnt sich in Singapur immer, wenn man Bus fährt oder U-Bahn fährt, weil es ist... saukalt immer. Und ich weiß auch nicht, warum man das macht. Es würde ja reichen, es auf 24 Grad runterzukühlen, statt auf 18 oder 17, dass man dann immer irgendwie sofort das Frieren anfängt.
Wir brauchen noch so ein paar Tipps für diese Woche, für unsere Hitzewoche in Deutschland. Zum Beispiel kulinarische Tipps. Gibt es denn irgendein besonderes Essen oder ein besonderes Getränk in Singapur, das die Menschen zu sich nehmen, wenn es besonders heiß ist?
Gin Tonic halte ich immer für gut, auch als Malaria-Prophylaxe. Nein, aber ernsthaft, natürlich viel Wasser trinken und sich langsam bewegen. Also, wenn du in Singapur durch die Stadt gehst, du siehst es schon, das ist nicht so wie in New York, wo alle hetzen. Du kannst dich nicht so schnell bewegen. Du musst langsam dich bewegen, nicht so schnell laufen. Und was die Singapurer auch machen, die bleiben an der Fußgängerampel nicht direkt an der Ampel stehen, sondern eher 10, 12 Meter dahinter, da wo Schatten ist. Also möglichst im Schatten bleiben und nicht so viel in die Sonne gehen. Also das ist ja auch eher, ich weiß es noch aus Hamburg, wenn da die Sonne rauskommt, sagt man, Mensch, die Sonne kommt, man muss raus. Hier ist eher umgekehrt, dass du sagst, boah, es ist so heiß, lass uns drin bleiben.
Hitzetipps oder Anti-Hitzetipps aus Singapur von unserem Korrespondenten Holger Senzel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.